heute mit Robert Ehrenbrand, Yogalehrer und Musiker bei Boy Sets Fire.
Ich denke generell, dass das grundlegende Dinge sind. Die haben im Musikbusiness nur bedingt was zu tun. Ja, das ist ein sehr extrovertiertes Business, da machen Leute noch mehr auf dicke Hose. Aber ich erlebe das im Yoga genauso. Die größten Egos sind oft da zu finden, wo es vermeintlich kein Ego geben sollte. Bei Musik, bei Yoga, bei diesen Themenbereichen. Ich finde, dass man sich generell nicht so wichtig nehmen sollte. Ich finde, dass man das, was man tut, wichtig nehmen darf.
Herzlich willkommen beim Redfield Podcast mit Alexander Schröder.
Ich befinde mich heute im Süden Deutschlands und sitze mit Robert Ehrenbrand in München zusammen. Robert ist nicht nur Bassist der durchaus erfolgreichen US-Rockband Boy Sets Fire, mit der er seit 15 Jahren weltweit unterwegs ist, sondern auch als zertifizierter Yoga-Lehrer aktiv und seit seiner Jugend ganz tief drin im Thema Yoga, Kampfsport, aber natürlich auch Rock oder vielmehr Hardcore und Punk. Darüber hinaus ist er dann auch noch diplomierter Wirtschaftspsychologe. Robert, Servus.
Ich grüße dich.
Wie machst du das? Also vor allen Dingen, wann hast du, das habe ich in meiner Recherche, ich habe ganz viele Fragen mitgebracht. Wie hast du das eigentlich noch geschafft, Wirtschaftspsychologie zu studieren?
Das ist tatsächlich eine interessante Story, weil ich die Band Boy Sets Fire, in der ich spiele seit 2002, hat sich aufgelöst 2006 in gegenseitigem Einvernehmen. Und ich hatte dann das Angebot in verschiedenen anderen Bands, die durchaus eine ähnliche Größe oder sogar größer waren, mitzuspielen. Und habe dann aber beschlossen, zurück nach Deutschland zu kehren und mich so neu zu sortieren. Weil mich hat das wahnsinnig gemacht, die Idee, sozusagen immer der Ex-Musiker zu bleiben. Also ja, ich hätte vielleicht in einer anderen Band einsteigen können, aber ich wusste, ich hatte bis zu dem Punkt kein Studium, keine Ausbildung, nichts dergleichen. Und ich wollte nochmal so einen kleinen Reset Ende 20. Und da kam mir dann dieses sehr einvernehmliche und wertschätzende Bandende zugute. Und ich hatte dann tatsächlich im Flug zurück nach Deutschland so einen Zettel, so einen kleinen, wie so eine Serviette, wo ein paar Sachen drauf standen. Und eine dieser Sachen war, nochmal zu studieren. Ich wollte einfach für mich nochmal ein Thema so richtig aufarbeiten. Weniger jetzt so als Karrierechance, das hat mich gar nicht interessiert. Ich bin da nicht so wirklich der strategische Typ, wenn es ich mache Dinge einfach, die sich gut anfühlen, und wenn sie Spaß machen, mache ich sie mehr, wenn sie keinen Spaß machen, mache ich sie weniger. Das ist mein ganzer Karriereplan. Ja. Aber auf diesem Zettel stand, mich mehr wieder mit Meditation und Körperarbeit zu beschäftigen, was auf Tour immer ein bisschen so, ich habe das immer gemacht, aber schwierig war, und eins war eben ein Thema, das mich wirklich interessiert, aufzuarbeiten, und ich war immer schon interessiert an so Potenzialförderung. Und habe dann von diesem Studiengang Wirtschaftspsychologie erfahren. Früher hieß das Coaching und Training, also mit Leuten zu arbeiten, deren Potenziale zu fördern. Und habe dann dieses Bandende genutzt und bin quasi sofort nach meiner Rückkehr, also du musst dir das so vorstellen, mit so einem Seesack, wie der Matrose daheim kommt und wieder ins Elterliche, in den Keller zieht, um sich zu sortieren. Ja. Und habe dann sofort mit diesem Studium begonnen, und das Studium beendet war, hat es die Band wieder gegeben.
Ja, dann passte das sehr gut rein. Jetzt sind wir schon, weil den Fakt wusste ich nicht, über dich gibt es ja viel im Internet auch zu lesen und zu sehen. Den Fakt wusste ich nicht, jetzt sind wir schon so mitten rein in die Geschichte gesprungen. Ich würde ja schon nochmal ganz gerne vorne anfangen, um auch nochmal so ein paar Insights zu kriegen.
Ja.
Vor Boy Sets Fire gab es ja durchaus noch eine andere Band. Du bist ja, also nochmal zur Einordnung, du bist ja Bayer, wir sitzen hier in München so. Es gab damals eine sehr starke bayerische Hardcore-Punk-Szene, glaube ich. Du hast gespielt in My Hero Died.
Die Today, genau.
Da war Marco Walzel auch Sänger,
genau,
von der Vocalo-Buggy.
Genau.
Und ihr wart, also um die Sache so ein bisschen kürzer zu machen, ihr wart auf 8-wöchiger US-Tour, habe ich gesehen.
Das war geplant, und die Band hat sich unter großem Drama vor dieser US-Tour aufgelöst.
Okay,
genau, wir waren auf einem US-Label.
Ja, auf welchem?
Ich weiß leider den Namen nicht mehr. Das war der nette Herr, der Essac, so eine Grindcore-Band, Assyk geschrieben, glaube ich. Der hatte ein Label, und da ist unsere Platte erschienen. Und genau, die Band hat sich aufgelöst. Wir waren ein sehr wild zusammengewürfelter Haufen, sehr dynamische Band, die ich auch immer noch, wenn ich jetzt auch nicht mein eigenes Zeug höre, dann ist es doch was, ich schätze diese Zeit mit My Hero Die Today sehr. Ich habe Marco lustigerweise vor ein paar Tagen auf der Straße getroffen, der ja auch Kampfsportler ist. Ja. Wir haben, da gibt es also weiterlaufende Interessen. Der hat mir dann berichtet, dass er jetzt auch mit Yoga angefangen hat und so. Das heißt, man sieht sich auch ab und zu. Ich habe mit allen Mitgliedern der Band immer noch Kontakt. Und das stimmt genau, wie du gesagt hast. Wir haben damals so... waren große Fans von dieser San Diego Hardcore-Szene, Unbroken, Swing Kids, all das. Und haben dann einfach hier, aus Mangel an Bands, die wir hier gut fanden, haben wir so ein bisschen unsere eigene Szene hier gegründet. Und das wurde dann sehr stark und wurde dann am Schluss auch relativ groß. Also für diese super harte Musik, die wir gespielt haben, war das eigentlich skandalös, was da am Schluss dann von quasi null bis hin zu Konzerten mit Hunderten von Leuten. Das war sehr beachtlich und war auch der Grund, wie ich Boys II Fire kennengelernt habe, weil wir Boys II Fire auf ihrer ersten Europa-Tournee bei einer ganzen Reihe von den Daten supportet haben. Nicht aus Zufall, sondern Marco hat diese Tour gebucht. Und,
ach, der hat damals schon gebucht?
Der hat damals schon gebucht, aber noch nicht sehr lange. Also ich glaube, Four Walls Falling, da müsstest du jetzt ihn fragen, aber das war, glaube ich, die erste Band. Und dann gab es so ein paar Touren und Boys II Fire war dann eine der frühen Bands, die dann, ich glaube, das war 97. Und bei der ersten Boys II Fire Show in Europa, soweit ich mich erinnere, in Monheim, Soyuz 7 hieß das.
Ja, kenne ich.
Da habe ich die Boys II Fire Mitglieder das erste Mal getroffen und das war Liebe auf den ersten Blick.
Ist klar.
Und dann ab diesem ersten Moment gab es da eine sehr starke Verbindung zwischen beiden Bands und insbesondere zwischen mir und Boys II Fire und die ist nie wieder abgebrochen.
Das mit Marco hast du auch auf der Straße noch wieder getroffen, du hast mit den Leuten Kontakt. Damals wart ihr ja auch, glaube ich, schon sehr eng mit Euse Ronsberger von Endhits Records zusammen.
Ja.
Der ja Endhits Records bringt ja dann eure Platten raus.
Unter anderem,
genau. Unter anderem, genau. Aber ihr seid noch sehr...
Euse ist quasi Boys II Fire, sagen wir immer. Okay. Der ist definitiv unser siebtes Bandmitglied. Ist auch mein... die Person in meinem Leben außerhalb meiner Frau und Kindern, die ich am häufigsten spreche. Also ich höre Euse mehrmals am Tag. Das ist schon immer so gewesen. Also das ist diese Person, Euse, kann man überhaupt nicht überschätzen in unserem Boys II Fire Universum. Er ist der Manager, er kommt, wenn er kann, als Tourmanager mit. Er hat quasi alle Fäden in der Hand und kümmert sich um diese ganzen Aspekte, um die wir uns nicht kümmern wollen. Nämlich, dass wir uns komplett, der hält uns quasi den Rücken frei, dass wir uns wirklich auf das konzentrieren können, was uns Spaß macht. Songs schreiben, Konzerte spielen, wenn es sich anbietet. Und Euse verwaltet den Rest mit einem sehr kleinen, aber treuen Team von engsten Freunden perfekt. Und das ist sehr viel wert. Ich würde das auch gar nicht so Manager oder wie ich es gerade genannt habe. Das greift eigentlich zu kurz. Der ist wie ein Bandmitglied, nur der zum Glück kein Instrument in der Hand hat. Weil dafür sind seine bayerischen Wurstfinger zu dick.
Okay, aber das ist aber wieder auch immer so ein Punkt. In den letzten Podcast-Gesprächen kam das ja auch immer wieder so zur Sprache. Viele zehren ja auch von diesem Netzwerk, das sich schon von quasi von oder seit ganz vielen Jahren aufgebaut hat.
Auf jeden Fall. Und ich kann nur jedem da draußen empfehlen, vorsichtig zu sein, wie man sich benimmt, vorsichtig zu sein, wann man auf dicke Hose macht, weil in meiner Erfahrung trifft man die Leute immer 2 bis 5 Mal im Leben. Und im besten Falle ist es so wie mit Euse, da erwachsen nicht bloß lebenslange beste Freundschaften raus, sondern wirklich Dinge, die so viele Abzweigungen nehmen und sich gegenseitig immer wieder unterstützen. Das ist wirklich so der Haupttenor von meinem Leben, dass es in diesen verschiedenen Inkarnationen von außen betrachtet, aber doch immer wieder zurückkommt auf Dinge, die sehr weit zurückgreifen. Also diesen, wiederum, jemand denkt sich vielleicht, wie schafft irgend so ein Typ von einem kleinen bayerischen Dorf den Sprung in eine US-Band, die schon einen gewissen Bekanntheitsgrad hatte. Aber die Wahrheit ist sehr viel weiter zurückführend. Ich war mit My Hero Die Today bereits auf Tour mit Boys II Fire, habe dann als Roadie gearbeitet für Boys II Fire und erst nach diesem Trial by Fire sozusagen kam überhaupt glaube ich, wussten die, okay, der ist stabil, der Junge hält das Tourleben aus, der ist ein enger Freund von uns. Und ich glaube, das gilt für alle Bereiche im Leben, dass dieses Netzwerk, das du ansprichst, das wurde sehr früh geschmiedet.
Ja.
Und ist immer noch intakt. Ich habe lustigerweise mit dem Gitarristen von My Hero Die Today vor ein paar Tagen wegen einem, ich und meine Frau machen so Kirtan-Konzerte, das heißt indische Musik. Wir nehmen Anfang nächsten Jahres die erste EP auf dafür. Mhm. Live-Auftreten tun wir schon regelmäßig. Und die EP wird zum Beispiel der Gitarrist von My Hero Die Today, Flo Gutzend, ein sehr enger Freund von uns, aufnehmen. Und also du siehst, alles kommt immer wieder zurück in diese alte Gang.
Super. Lass uns, klingt total spannend. Das ist natürlich noch nirgendwo zu lesen, weil es noch passieren wird. Das schieben wir vielleicht einmal kurz so ans, ein bisschen weiter nach hinten für unser Gespräch. Nochmal kurz, Boys at Fire. Du hast gesagt, du bist dann als Roadie mitgefahren. Mhm. Dann haben sie dich quasi über Nacht als Bassist angeheuert, weil der alte Bassist nicht mehr wollte oder konnte. Langer Rede, kurzer Sinn. Du bist 2003 eingestiegen, hast quasi über Nacht die Songs gelernt. Erste Show in Budapest ohne Soundcheck, wie ich nachgelesen habe. Genau, richtig gut.
Tatsächlich, das klingt immer alles so ein bisschen, wie wenn man es nachher erfindet, damit es eine bessere Story ist. Die Story ist so gut. Mhm. Da ist der Strom ausgefallen in Budapest und es gab dann keinen Soundcheck. Und das wäre meine einzige Chance gewesen, diese Songs mal mit, weil ich kannte die Songs sehr gut, weil ich als Roadie ja allabendlich neben den Verstärkern gekniet bin und zugehört habe und außerdem großer Boys at Fire Fan war, bevor ich mit der Band angefangen habe zu touren. Das heißt, die Songs kannte ich ganz gut, aber es ist ja doch immer was anderes, die dann plötzlich zu spielen. Und dann das Beste war, nach der Budapest-Show, Tag darauf, war das Rheinkulturfestival in Bonn, glaube ich. Und da wurde gesagt, dass wohl so, weiß ich nicht, also viele Zehntausende von Menschen vor der Bühne
waren. Da waren, glaube ich, 100.000.
Ja, genau, 60.000 waren vor der Bühne, wurde mir gesagt. Es waren mehr da, aber vor der Bühne waren 60.000. Und das war schon so ein Moment, den ich wahrscheinlich nie vergessen werde. Ich habe eine sehr schlechte Erinnerung, aber so ein paar Momente in meinem Leben, also da habe ich mir echt überlegt, gibt es nicht eine Möglichkeit, über diese Absperrung des Backstage-Bereichs zu springen und einfach in den Wald, in den Bonner Wald zu laufen? Das war, man muss dazu sagen, ich war kein Bassist. Das kommt ja noch dazu. Stimmt, das habe ich auch versucht, der Band zu erklären. Aber Boys II waren schon immer wahnsinnig sturköpfig und für die war das überhaupt kein. Ich habe gesagt, hey, ich mache das gerne, aber ich habe eigentlich noch nie Bass gespielt in meinem Leben. Ich bin Gitarrist und zwar gar kein schlechter, wenn ich das so sagen darf. Aber am Bass, für mich war das eine ganz andere Welt aber das war denen total egal und dann wurde ich sozusagen entführt. Ja.
Das hast du ja eben auch schon gesagt, du bist dann auch wirklich in die USA umgezogen. Wahrscheinlich dann relativ schnell. Über Nacht, genau. Denn ihr seid danach, das war ja so die Zeit, 2003, da waren Boys at Fire, du bist quasi in eine Band gekommen, die waren bei Wind Up Records, einem großen Label mit Sony-Vertrieb. Da waren Creed, war drauf, Evanescence und so weiter. Tomorrow Come Today hieß das Album, das ging sogar auf Gold, hatte eine ansehnliche Anzahl an Einheiten verkauft. Ihr habt danach die Lollapalooza-Tour in den USA gespielt.
Genau, das letzte Mal, glaube ich, oder ich muss immer vorsichtig sein, weil ich das manchmal habe ich dann Leute, die netterweise sagen, das stimmt gar nicht. Das war eine der letzten Inkarnationen, als das noch eine Tour war.
Ja.
Dann wurde es ja, glaube ich, zu einem Einzelkonzert. Und das war tatsächlich, wo Chains Addiction die Headliner waren. Das ist deswegen signifikant, weil Chains Addictions Sänger, dieser Perry Farrell, der Erfinder von Lollapalooza war. Und das Line-Up war sehr stark. Das war ein Audioslave als vor Chains Addiction und davor Incubus. Und wir haben auf einer zweiten Bühne gespielt mit einer ganz jungen Band, die noch niemand kannte, die Billy Talent hieß und ein paar anderen Acts. Und das war eine krasse Erfahrung, einfach deswegen, weil ich sozusagen, ich bin auf Tour in die Band eingestiegen, weil der damalige Bassist dieses ständige Touren nicht mehr wollte und konnte. Und der ist dann heimgeflogen. Ich habe übernommen. Und die Lollapalooza-Tour hat sich direkt angeschlossen an diese Europa-Tour, in der ich eingestiegen bin. Das heißt, ich habe mein Apartment, das ich damals in Berlin hatte, nie wieder gesehen. Das wurde von meiner Ex-Freundin netterweise die damals schon meine Ex-Freundin war, und meinen Eltern aufgelöst. Das war also wirklich vom Flughafen aus, hey, wie viel willst du für deine Waschmaschine? Egal, verschenk sie am Nachbarn. So, und also das war so wild, dass das wirklich nur Anfang 20 überhaupt möglich ist, so verrückte Dinge zu tun, wie vom Flughafen aus, bevor man in ein anderes Land umzieht, per damals ja noch nicht Mobiltelefon, sondern Münztelefon, seine Wohnung weiterzuhauen. Und ich habe die tatsächlich dann, die Wohnung in Berlin, nie wieder gesehen. Also nur meine Sachen, meine Eltern haben die abgeholt und ja, das war's mit Berlin.
Wie lange hast du in den USA gelebt?
In USA, ich bin dann 2003 mit Nathan und Matt von Boys That's Fire zusammengezogen und habe bis Ende 2006 in den USA gelebt.
Okay, krass.
Oder Anfang 2007, irgendwie sowas.
Jetzt gibt's von dir das Zitat zu lesen im Internet. Jetzt hinsichtlich des Labels. Mit einem Label zu arbeiten, das uns nicht versteht und dafür alle selber zu machen, ist schon eine Herausforderung. Das ist so ein bisschen natürlich so der Klassiker, den man in den Klatschspalten vielleicht sieht, so sehr alternative Band, großes Label, wir fühlen uns nicht verstanden und. Was lief denn da aus deiner Sicht falsch? Aus kommerzieller Sicht war die Veröffentlichung ja dann ja doch eigentlich erfolgreich. Ging auf Gold und augenscheinlich auch das bestverkaufteste Album, glaube ich, von Boys That's Fire.
Um ehrlich zu sein, muss ich gestehen, Alex, dass ich sehr wenig mich mit Zahlen beschäftige.
Ja.
Ich habe mein ganzes Leben lang versucht, Yogalehrer, Musiker, Kampfsportler, versucht, von Zahlen mich fernzuhalten. Ja. Das heißt, da bin ich absolut der falsche Ansprechpartner, weil mir auch diese ganzen, ich wertschätze einfach so Dinge, dass es die Band noch gibt. Ich habe keine Ahnung, welches Album wie gelaufen ist. Ich habe bloß ich kann es nur beurteilen, welche Songs live sehr gut ankommen. Und mittlerweile sind wir da in einer sehr seltsamen Inkarnation gefangen, weil wir eben nicht wie viele Bands, die es schon so lange gibt wie uns, so eine Tribute-Band von uns selber geworden sind, sondern teilweise die neuesten Lieder, One Match, Cutting Room Floor, auch spezifisch vom letzten Album, besonders gut ankommen. Das heißt, wir sind da in einer verrückten Dynamik, die ich sehr wertschätze. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, was da falsch gelaufen ist, das kann man ganz kurz beantworten. Alles ist falsch gelaufen.
Okay.
Alles.
Ja.
Das
okay.
ist nicht so, dass das schlechte Leute waren, die dieses Label hatten, aber du hast die Bands vorhin ja genannt. Das würde einem, der fast keine Ahnung von Musik hat, absolut schnell begreiflich werden, dass jemand, der mit Evanescence und Creed sein Geld verdient, Boys That's Fire nicht verstehen wird. Das hat mit der subkulturellen Ausrichtung unserer Band zu tun, mit der DIY-Vergangenheit. Da wurden sehr viele Fehler gemacht, aber ich möchte das nicht so verstanden wissen, immer dieses jammernde, buh, dieses Label ist böse. Und man hat auch bei diesem Label unterschrieben. Das war zwar nicht ich, aber ich verstehe total, dass meine Bandmitglieder gedacht haben, hey, unsere Musik und vor allen Dingen unsere Texte sind uns so wichtig, dass wir versuchen sollten, mehr Leute an Bord zu holen, die diese Dinge, du darfst nicht vergessen, das war politisch hochbrisant, Tomorrow Come Today. Das geht los mit dem Sample, Protest is Patriotism. Das heißt, dieses Spielen, was bedeutet es eigentlich, ein Amerikaner zu sein, post 9/11. Und das, was falsch gelaufen ist, ist, dass dieses Label einfach nicht wusste, was mit so einer politischen, linksorientierten Band, die niemals irgendwie zurückhält mit ihrer Meinung, anzufangen ist. Und dann kam dazu, dass selbstverständlich das Klima in Amerika immer noch oder zu der Zeit besonders, weißt du, dieses Ganze, dass Bands politisch wurden, das kam erst ein bisschen später.
Okay.
Das heißt, damals war das noch wirklich so, dass du an der Tankstelle in Iowa angeschrien wurdest, wenn du nicht eine bestimmte politische Richtung hattest, gerade in dieser Zeit, wo es überpatriotisch war. Und in all das sind dann Boys That's Fire so reingestolpert. Und ich mache diesem Label auch im Nachhinein keinen wirklichen Vorwurf, weil ich auch nicht so ticke. Ich bin kein so ein Ich sehe mich null in einer Opferrolle. Mhm. Als Band nicht, als Mensch nicht, null. Wir haben das versucht. Ich finde den Versuch ehrbar. Und dann haben wir gesehen, dass es nicht funktioniert. Das hört man auch am Sound dieses eigentlich sehr starken Albums. Ich spiele da gar nicht drauf, aber ich finde das Album sehr gut. Den Sound finde ich unerträglich. Zu poliert, zu große Produktion, passt alles nicht zu uns. Wir sind besser ein bisschen, wenn wir auf kleinerer Flamme kochen. Wir sind einfach keine Stadion-Rockband, sondern wir sind einfach eine sehr rockige Band, die aus dem Hardcore kommt. Ich würde uns auch nicht als Hardcore-Band bezeichnen, aber wir sind eine sehr rockorientierte Band, die einen subkulturellen Background hat. Und es hat einfach nicht funktioniert. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben dieses Label dann auf Knien angefleht, uns doch bitte zu droppen. Und die haben das netterweise getan, weil die hätten auch einfach sagen können, wir warten jetzt einfach
mal. Wie viele Alben hättet ihr noch sonst abliefern müssen?
Auch das, ich habe keine Ahnung. Ja. Ich weiß nur, die haben uns dann entlassen. Und dann haben wir Misery Index, ein Album, das mir wahnsinnig viel bedeutet, selbst im Heimstudio fertiggestellt. Also Chad hat dann, die Band hat selber ein Studio gebaut. Also ich rede hier mit Holzwände einziehen in Joshes Keller. Ja. Und dort haben wir das Album fertig gemacht. Und ist bis heute eins meiner liebsten Alben. Bin super stolz drauf. Und lustigerweise haben die Boys It's Fire Fans, ich meine, da war Requiem drauf, Empire drauf, all diese Déjà Vu, all diese Lieder. Das heißt, all die Lieder, wo uns gesagt wurde, die haben überhaupt kein Potenzial, dass sie jemand gefallen, sind jetzt aus keiner Boys It's Fire Show mehr wegzudenken. Okay. Das heißt, wie immer gilt, man erschafft seine eigene Realität und wir haben damals diese schlechte Erfahrung mit dem Label, war der Beginn von allem, was du schon angesprochen hast.
Okay. Das war so 2006, wenn ich das richtig gesehen habe. Die Band hat zweimal Vans Warped Tour gespielt, einmal 2002 und einmal 2006. Das heißt, du warst einmal mit dabei.
Mhm.
Das ist ja eigentlich so, ich glaube, für uns hier in Deutschland oder in Europa ist das immer so die Tour, die jetzt nun auch sein Ende findet. Es ist bestimmt total krass, da einfach diesen ganzen Zirkus, sag ich mal, mitzuerleben und mitzuspielen. Was mich viel mehr interessieren würde, hat man es dann geschafft, wenn man da mal mitspielt? Also sieht man dann auch wirklich, gut, du bist nicht so der Zahlentyp, aber sieht man schon irgendwie, erkennt man, wenn man da mitspielt am Ende, krass, man hat total was bewegt. Also kommerziell dann auch.
Nee, um ehrlich zu sein, ich muss leider immer wieder darauf zurückkommen, Alex, das ist ich habe nie Musik angefangen, um irgendwas damit zu erreichen. So. Und das ist ganz wichtig zu verstehen, weil das dann erklärt, warum ich so wenig versuche nachzuvollziehen, wann, wie, was passiert. Sondern ich bin so ein reiner Gefühlsmensch. Ich brauche ganz, ganz viel Verbindung zu den Leuten, mit denen ich Musik mache. Das bezieht sehr die Zuschauer mit ein. Aber so diese kommerziellen Rahmenbedingungen sind mir wirklich so. Also ich möchte nicht sagen egal, sondern die sind mir nur so weit wichtig, dass sie einen Rahmen bieten, wo man dann zusammenkommen kann und spielen kann. So. Heißt, ich habe überhaupt keine nachvollziehbaren Gedanken oder Gefühle, was jetzt Warped Tour spezifisch gemacht hat. Was schon stimmt, ist, dass diese Band wirklich auf so einer Achterbahnfahrt war. Also eine ultra emotionale, super outspoken Band von besten Freunden. Und das hat sich schon teilweise so angefühlt, wie wir gegen den Rest der Welt. Und da gab es auch bei der Warped Tour Dinge, die uns komisch vorkamen. Aber am Ende des Tages wiederum, wir waren ja freiwillig da und haben dort gespielt. Ich finde all diese Chancen, Lollapalooza, Warped Tour, die Support-Sachen, die wir gemacht haben, da waren manche Sachen dabei, da hat sich's angefühlt wie, das ist perfekt. Und bei manchen Sachen dachte ich mir, da gehören wir vielleicht einfach nicht hin. Am Ende des Tages war das ein sehr organischer Prozess. Also Boys It's Fire sind definitiv keine Band, die Marketing-Meetings hat, muss ich dazu sagen. Gibt's nicht. Und das war eigentlich, wir hatten zu der Zeit einen Schlagzeuger, der sehr zahleninteressiert war, der, glaube ich, das auch ein bisschen vorangetrieben hat, der ein super Typ ist, ein genialer Schlagzeuger. Aber wir hatten dann auch, der Rest der Band konnte das teilweise nicht so mitgehen. Und uns geht es jetzt sehr gut, dass wir jemanden haben, dem wir 100% vertrauen, wie Oisi, dass wir unser eigenes Label haben, unser eigenes Booking machen. Und der Grund ist einfach, dass wir tatsächlich überhaupt nicht. Also ich kann mich an kein Meeting erinnern in der Band und ich spiele jetzt doch schon ein paar Monde in der Band, wo es um kommerzielle Dinge gegangen wäre.
Naja, aber du sagst jetzt so, du guckst nicht so auf Zahlen, aber ich kann mir das schon vorstellen. Man fährt auf eine Headline-Tour, man spielt eine besondere Show und dann sitzt man schon im Backstage und denkt sich so, boah, krasser Raum.
Aber das meine ich, Alex, ich meine auch gar nicht, dass das deine Frage ist total berechtigt. Ich wollte bloß einen Hintergrund geben, dass es eben genau so eine Überlegung nie gibt. Das heißt, bei Boys It's Fire, egal ob wir vor 5 Leuten spielen oder vor 50.000, siehst du einfach eine sehr eng miteinander verbundene Band, die sich, die versuchen, mir die Regeln von Baseball zu erklären, Backstage oder so. Aber ich kann mich nicht an ein einziges Gespräch erinnern, in den letzten Jahren, wo es um irgendwelche, irgendwie sowas ging. Hey, wie können wir schauen, dass, oder wie könnte man schauen, dass, wir haben überhaupt kein Interesse mehr, dieses Spiel mitzuspielen. Und wiederum, ich würde niemandem vorschreiben, wie er sein Business zu tun hat. Ich glaube bloß, für uns funktioniert es so am besten. Einfach nur auf unser Herz zu hören, einfach nur Spaß zu haben und den Rest passieren zu lassen. Und lassen wir dabei ständig Möglichkeiten auszuwachsen, selbstverständlich. Ich kann jetzt hier oder will auch keine Beispiele oder Namen nennen, aber die Support-Anfragen, die wir abschlagen oder die Dinge, die wir nicht tun, mit der Begründung, dass, hey, wir spielen lieber in einem Kreis für unsere Fans, wie für 15.000 von Leuten, wo wir denken, dass wir nicht hingehören. Das ist dem geschuldet, dass wir eigentlich nie so ein Rieseninteresse hatten. Klar, das mit Wind Up war ein Versuch damals. Da gab es, wie gesagt, Elemente in der Band, die das mehr wollten. Andere Leute, wie gesagt, unser Gitarrist Chad ist so ein bisschen wie ein moralischer Kompass in unserer Band. Den kannst du dir ein bisschen so Fugazi-esque vorstellen. Der Rest, Nathan, ich und Josh, waren, glaube ich, dann sehr schnell eher auf dieser Seite. Dass wir einfach gemerkt haben, diese kommerziellen Interessen, wie du das richtig beschrieben hast, kommen einfach bei Boys Is Fire nicht so wirklich vor. Dass es trotzdem funktioniert, ist mehr Glück als Verstand.
Okay, verstehe. Ist ein bisschen schwierig jetzt für mich, weil ich will natürlich schon irgendwie ein paar Sachen irgendwie doch nochmal rausfinden. Dazu, ohne dass ich das böse meine, ist es natürlich jetzt auch einfach, also sage ich jetzt mal ganz provokant, einfach zu sagen, von dem Status, auf dem ihr euch als Band jetzt befindet, das so zu sagen auch. Ne? Ich muss nochmal mit Euse sprechen, glaube ich.
Also ganz ehrlich, du wirst sehr über Musik-Business-Sachen kannst du eigentlich nur über Euse sprechen, der übrigens auch Nathans sehr erfolgreiche Solo-Karriere steuert. Einfach deswegen, weil wir, Euse erlaubt uns sozusagen, dass wir uns nur, du könntest mit mir jetzt stundenlang über Texte sprechen, du könntest stundenlang sprechen über musikalische Ideen, über diese Inner-Band-Chemie, aber darüber hinaus, ich kriege manchmal eine Durchsage, wie zum Beispiel jetzt diese 25 Jahre Europa-Tournee, ist bis auf eine Handvoll Tickets ausverkauft, die komplette Tour. Und da so eine Info kriege ich dann von Euse. Hey, unfassbar, wir haben hier diese komplette Tour ausverkauft, aber sehr viel, ich würde dann nie fragen, in welchem Markt ist es besonders, weißt du, solche Sachen. Okay. Und wiederum, nicht weil das, ich glaube, dass das für Euse sehr wichtige Aspekte sind oder gegebenenfalls für dich als Labelchef, dass du, ich habe bloß Musik, beschütze ich auf gewisse Weise vor diesen Überlegungen, weil ich denke, dass das nicht mein Job ist. Wie groß oder nicht groß Boys It's Fire wird, das ist völlig unabhängig, finde ich, sollte unabhängig sein von, das ist einfach passiert, wie es passiert. Wir haben gerade über Timelines gesprochen. Manchmal passt was einfach gut in eine Zeit und wird groß und das hätte 2 Jahre vorher rauskommen können und wäre nicht groß geworden. Das heißt, ich habe mir einfach irgendwann freigenommen von all diesen Aspekten. Und wiederum, das ist so, dass es gibt, ich meine das ernst, weil Leute immer das nicht glauben. Wir haben keine Marketing-Meetings. Wir haben keinen Social-Media-Plan. Nichts. Das ist einfach nur, was passiert ist. Es gibt manchmal neue Musik und manchmal Shows. Und das beschützen wir wie so einen heiligen Gral. Weil wir haben gemerkt, in der Zeit, die du angesprochen hattest mit Wind Up, da gab es jede Woche 3 Marketing-Meetings. Und wir sind sehr schnell ausgebrannt und haben gemerkt, dass wir als Band sehr viel besser komplett organisch, ohne Dinge versuchen zu forcieren, funktionieren. Aber wie du sagst, natürlich ist es auch dem geschuldet, dass wir Leute in unserem engsten Kreis haben, die sich darum kümmern, dann kann ich mir sozusagen, der Euse lacht da oft drüber, weil ich so keine Ahnung habe von Dingen. Aber wenn es dann um ein bestimmtes Riff geht oder Chad und ich oder Nathan und ich oder wer auch immer schreiben Songs, dann kommt der Part, wo ich zur Stelle sein muss. Der Musiker-Part. Aber ich fand es immer eigentlich ganz angenehm, dass man das so ein bisschen reinhält von zu viel geschäftlichen Interessen. Okay. Und ich glaube, dass es am Ende des Tages vielleicht der Grund ist, warum wir da sind, wo wir sind. Es ist nicht umgekehrt, dass wir immer total greedy waren und kommerziell interessiert und ab einem gewissen Bestand dann gesagt haben, wir sind zu faul, wir machen das jetzt nicht mehr. Sondern ich glaube eher, andersrum wird ein Schuh draus. Dass wir unsere Band, unsere Texte, was wir denken, dass wir ausdrücken wollen, beschützt haben vor zu viel kommerziellen Interessen. Und vielleicht hat das den Appeal, den es hat, dass Leute vielleicht erkennen, okay, diese Band hat Outfits an und überlegt sich, welche Frisur der Sänger haben sollte und so. Und diese Band sind einfach nur beste Freunde und spielen Lieder, die ihnen was bedeuten. Und ich glaube, ehrlich gesagt, wenn ich tippen dürfte, dass den Erfolg, den wir haben, für den ich sehr dankbar bin, damit zu tun hat, dass Leute vielleicht unterbewusst spüren, dass es nie eine Erfolgsplanung gab. Okay. Und ich glaube, das macht Boys Jetzt Feiern zu unterschiedlich zu, wenn wir mal ehrlich sind, Alex, kennen wir, du und ich, ohne Namen zu nennen, sehr viele Bands, wo das anders ist. Wo sehr genau geguckt wird, okay, dieser Post hatte so und so viele Likes. Ich habe noch nicht mal Instagram auf meinem Handy. Das heißt, ich beschütze das, was mir in meinem Leben wichtig ist, durch eine Abkehr von diesen kommerziellen Interessen und freue mich dann aber natürlich ungemein, wenn es trotzdem funktioniert. Weil was das ist und was Boys Jetzt Fire in der Inkarnation 2019 ist, ist natürlich auch ein riesengroßer Mittelfinger ans Musikbusiness. Damit meine ich nicht tolle Indie-Labels wie deins, sondern ich meine an das, wie Leute denken, dass man es tun muss. Und wir haben, glaube ich, in den letzten 10, 15 Jahren bewiesen, dass man alles genau anders machen kann, wie man es tun sollte, inklusive die Frisur des Sängers nicht besprechen, und trotzdem sehr stattliche Anzahl von Leuten zu Konzerten zu bewegen. Und darauf bin ich wahnsinnig stolz. Wenn wir eine Legacy haben oder eine Sache, für die wir stehen, dann wäre es dafür, dass wir uns nicht zu schade waren, unseren eigenen Weg zu gehen, abseits von Erfolgsplanmaßnahmen. Darauf bin ich sehr stolz.
Das ist mal ein ganz guter Punkt, weil auch da, das habe ich gelesen, du hast mal gesagt, dass du dir wünschst, dass sich Musiker, Booker und Management oder alle Leute, die sich so in dem Kosmos Musikbusiness unterwegs sind, dass die sich nicht so ganz so wichtig nehmen.
Ich würde dafür Yoga auch noch mit dazu nehmen übrigens, also weil wir gerade diesen Querschnitt, ich bin ja in beiden Welten unterwegs und ich denke generell, dass das grundlegende Dinge sind. Die haben mit Musikbusiness nur bedingt was zu tun. Ja, das ist ein sehr extrovertiertes Business, da machen Leute noch mehr auf dicke Hose, aber ich erlebe das im Yoga genauso. Die größten Egos sind oft da zu finden, wo es vermeintlich kein Ego geben sollte, bei Musik, bei Yoga, bei diesen Themenbereichen. Ich finde, dass man sich generell nicht so wichtig nehmen sollte. Ich finde, dass man das, was man tut, wichtig nehmen darf. Weißt du, wenn du, das meinte ich gerade, Alex, das ist nicht kokettieren mit so, ach, ich bin so ein Künstler und lieg mit meinem Rotweinglas auf dem Proberaumboden und will von nichts was wissen. Ja. Ich rede hier von aktiv meine Realität kontrollieren, indem ich gewisse Sachverhalte von mir fernhalte. Und jetzt mal überspitzt gesagt, anstatt ständig zu gucken, wie viel ein Konzert auf der kommenden Tour verkauft, an welchem Tag und welche Social-Media-Maßnahme welche Verkäufe getriggert hat, ist, glaube ich, für mich und für meine Band besser, ich setze mich hin mit der Akustikgitarre und schreibe ein neues Lied. Das ist aber vielleicht für die Person, die das Konzert veranstaltet oder bookt und so, dass die diese Zahlen monitoren, halte ich für überhaupt nicht würdelos oder schlimm. Ich habe einfach eine Idee von, wir haben eine sehr begrenzte Lebenszeit hier. Das ist Fakt. Und ich glaube, das ist, was manche Leute vergessen. Und wenn man sich dessen ein bisschen bewusst wird und über diese sehr kurze Spielzeit unseres Lebens ein bisschen bewusster wird, dann werden ein paar Sachen klar. Erstens, was bedeutet Erfolg eigentlich? Erfolg bedeutet erstmal gar nichts, weil es gibt wahnsinnig erfolgreiche Leute, die schwer depressiv sind. Es gibt Filmstars und Musikstars, die sich umbringen, obwohl sie alles vermeintlich erreicht haben. Warum? Weil wahrer Erfolg nichts anderes ist, wie sich mit sich selber wohlzufühlen. Das ist meine Definition von Erfolg. Die zweite Definition wäre für die Leute, die einem am wichtigsten sind, in meinem Fall meine Familie, Eusi, meine Band, bestmöglich da zu sein. Dazu gehört zum Beispiel 100% zu geben, wenn Boys Not Fire spielen. Das ist mir sehr wichtig. Ich bereite mich auf eine Tour vor wie ein Kampfsportler auf einen Kampf, nur um nicht zu schwächeln für meine Brüder in meiner Band und für die Leute, die kommen. Das wäre, wenn ich dir das erzählen würde, da gibt es Essenspläne.
Echt?
Und Sportpläne, also bloß, dass jetzt das hier nicht so rüberkommt, mir ist das egal. Mir sind die kommerziellen Sachen nicht so wichtig. Ich freue mich, bin dankbar für eine ausverkaufte Tour, für ein Goldalbum, für Top Ten, was auch immer. Aber das ist nicht, warum ich es mache.
Nee.
In der wichtigsten oder einer der wichtigsten Yoga-Schriften Indiens steht ein super Satz dazu. Da steht drin, du hast das Recht auf die Arbeit, aber du hast nicht das Recht auf die Früchte deiner Arbeit. Und so gilt es, das Leben zu leben. Okay. Und das war für mich ein Satz, der hat mein ganzes Leben verändert. Du hast das Recht, die Arbeit richtig zu tun, mit ganzem Herzen dich einzusetzen, dass es gut wird. Du hast aber nicht das Recht, Anxiety-Attacken zu haben, weil du nicht so viel Alben verkaufst, wie du gedacht hättest. Das ist dann wieder nur Fantasie, Erwartungen, die dann eigentlich ja nur enttäuscht werden können. Und ich versuche mein ganzes Leben, um diesen Satz rum aufzubauen. Ich mache, was ich mache, mit 100%igem Fokus. Das kann ein Podcast sein, das kann ein Live-Konzert sein oder ein Studioaufenthalt oder eine Yogastunde, die ich unterrichte. Aber was ich nicht mache, ist, ich weigere mich, Erwartungen zu knüpfen an Dinge, die ich tue. Einfach nur, weil ich damit mein Wohlbefinden mit mir selber beschütze. Weil stell dir vor, wenn ich an jedem Konzert auftritt mit Boys Not Fire irgendwelche Erwartungen verknüpfe, dann wird es plötzlich irgendwie weniger cool. Aber ich komme und gebe 100% und genieße einfach den Tag mit meinen Jungs. Und so ist für mich das Leben echt, ich hoffe, das macht Sinn so.
Das macht total Sinn. Ich sitze auch hier mit dir, weil mich da noch ein paar andere Dinge trotzdem drum noch interessieren.
Du fragen kannst du. Ich bin nur ehrlich, wenn ich...
Nee, das ist auch alles in Ordnung.
Ich wollte dir nur einen Kontext geben. Das ist also nicht Slackertum oder dass mir alles wurscht ist oder so, sondern das ist ein proaktives Beschützen von Dingen, die mir sehr wichtig sind. Und da habe ich gemerkt, dass weniger monitoren, was so businessmäßig passiert, der Band gut tut.
Aber jetzt sag mal, weil das ist ja, das betrifft nicht nur euch, das betrifft sicherlich auch andere Bands, unter Umständen auch in einem anderen Kontext. Wie stellt ihr denn als Band sicher, dass das Team, Euse, und da gibt es ja bestimmt auch noch andere Leute, die Booking machen oder die auf Tour mitfahren, dass die sich in eurem Sinne verhalten?
Dass die sich nicht so wichtig nehmen.
Ja. Dass die Leute, dass der Veranstalter nachher sagt, Band total entspannt, Tourmanager Arschloch. So,
nee,
ne?
Also
wie stellt ihr das sicher, dass euer Team das dann auch so eure Gedanken weitergeht?
Und Alex, jetzt sind wir in dem Bereich, unabhängig von Zahlen, der mir sehr wichtig ist und allen meinen Bandmitgliedern sehr wichtig ist. Das heißt, bei Boys Not Fire wirst du das nie hören, dass irgendjemand auf dicke Hose macht. Das kann der Monitormann sein, alle machen ihren Job. Und da kann es schon mal sein, dass man mal, der Lichtmann mit dem örtlichen Lichtmann eine Diskussion, ich rede hier nicht von der Lala-Welt, sondern, aber uns ist es unglaublich wichtig, dass sich jemand wie der Euse, der ja quasi wie ein Bandmitglied ist, der in unserem Sinne agiert, natürlich entscheidet die Band am Ende des Tages. Also wir sind nicht entmündigt, der Euse ist nur derjenige, der macht Vorschläge, wir entscheiden, das ist ein ständiger Austausch. Aber der Punkt ist mir sehr wichtig und ich glaube, um ehrlich zu sein, dass man das als Band sehr gut kontrollieren kann. Weil.
Ja, wie denn?
Ich glaube, dass das du musst in der ständigen Kommunikation stehen. Es muss eine echte Beziehung da sein zu den Leuten, mit denen du arbeitest. Das heißt, ich kenne viele Bands, die nehmen halt irgendeinen Tourmanager, weil der hat für die Band XY gearbeitet. Du darfst es nicht missverstehen. Euse ist nicht unser Manager. Der ist mein bester Freund und langjährigster Freund. Das heißt, ich habe bei den Silvia, die unser Booking macht, unsere Crew, da kommen teilweise Leute mit, die wir schon kennen, seit wir Jugendliche waren oder noch länger. Wir stellen sicher, dass unser Kreis klein bleibt, aber bei diesen Leuten lege ich immer 100% die Hand ins Feuer. So stellt man das sicher, dass du weißt, mit wem du zu tun hast. Ich habe auch echt Schwierigkeiten, diese Entschuldigung manchmal gelten zu lassen. Ja, wir wussten das gar nicht, dass sich der, kennt man ja alles so.
Genau.
Ja, aber wenn das jemand ist, den ich seit 25 Jahren kenne und in den schwierigsten Situationen, Eusi hat, Boyz II auf der ersten Europatour oder ganz früh schon gefahren, die waren in Situationen, die kann man sich heute als tourender Musiker gar nicht mehr vorstellen. Gefährliche Situationen, wahnsinnige Situationen, lustige Situationen. Mhm. Das heißt, die konnten vor 20 Jahren schon testen, wie dieser Mensch ist. Und das Herz vom Eusi war damals schon am rechten Fleck, der hat sich nur jetzt weiterentwickelt und kann noch mehr. Aber am Ende des Tages werden wir immer mit Leuten arbeiten, so wie ich quasi als Bassist angeheuert wurde, obwohl ich kein Bassist war. Hm. Nur aufgrund meiner menschlichen Qualitäten, sage ich jetzt mal, die nicht besonders groß sind, aber für die Band anscheinend zu dem Zeitpunkt ausreichend. Genauso machen wir es mit jedem einzelnen Mitglied. Das heißt, wenn wir touren, sind es Freunde, mit denen wir zu tun haben. Und die Silvia könnte jetzt hier sitzen und ganz in meinem Sinne sprechen und ich hätte nicht einen Einwurf. Aber das haben sich die Silvia und ich über 20 Jahre erarbeitet, diese Synergie. Mhm. Ja. Und das kannst du nicht kriegen, wenn du schau, wir lassen Crewmitglieder aus Amerika mit einfliegen, wir bringen Familienmitglieder mit auf Tour. Weißt, man könnte jetzt bei Zahlen immer wieder sagen, ja, aber das kostet ja alles Geld. Ja, so what? Mhm. Aber es ist ein Familienmitglied. Mhm. Also kommt die mit oder kommt der mit? Und das ist wiederum, Geld ist in dem Universum von Boyz II nur insofern wichtig, dass sich das, was wir tun, trägt. Mhm. Weil was keiner von uns möchte oder machen würde, ist, dass unsere Band auf Kosten unserer Familien stattfindet. Aber ab dem Zeitpunkt, wo sich was trägt, ist Geld eine Non-Entität. Das heißt, wir reden dann auch nicht mehr wirklich drüber. Wir reden nur drüber, okay, können wir das so machen? Wir fliegen ein, spielen diese paar Shows oder in Amerika, wir spielen diese Shows. Trägt sich das? Ja? Cool. Wenn nein, dann können wir es nicht machen. Wenn ja? Mhm.
Das ist nochmal ein ganz interessanter Aspekt. Du bist ja Deutscher, Eusi ist Deutscher, der Rest der Band ist US-Amerikaner. Mhm. Wie organisiert ihr euch eigentlich praktisch?
Das ist gar nicht so einfach. Ich habe denen schon oft nahegelegt, doch endlich mal einfach nur einen Bassisten aus den USA zu haben, was sehr viel einfacher wäre für unser Day-to-Day-Business. Aber die Band, wie ich schon gesagt habe, du kannst dem Boyz II nichts erklären und die Band macht überhaupt keinen Sinn, wenn du versuchst, es monetär zu erklären.
Nehmen wir jetzt sag mal praktisch. Und praktisch, wie organisiert ihr euch? Schickt ihr euch immer E-Mails?
Ist es so, dass es geht schon mal damit los, dass es zwei Bassisten gibt. Wir sind 6 Mitglieder mittlerweile, nicht mehr nur 5. Einer unserer aller engsten Freunde, Chris Rakes, der langjähriger Roadie von uns war, hat sich bereit erklärt, die Shows zu spielen, die für mich logistisch schwierig sind. Das heißt, es hat sich jetzt ein bisschen so aufgeteilt, dass ich die Europa-Shows spiele, er die US-Shows und bei sowas wie Australien, als die Band vor einer Zeit in Australien mit Black Flag eine Tour gemacht hat, da hat Chris Rakes dann übernommen. Und ohne Chris Rakes könnte ich nicht in der Band sein, weil ich hier zu viel am Laufen habe, um zum Beispiel, sage ich jetzt mal, für ein Weekend-Shows, weil das muss ja auch geprobt werden und so weiter. Und wie das dann ganz praktisch funktioniert, ist tatsächlich, Eusi lebt auch nicht in Deutschland, der ist in Portland. Das heißt, unser Schlagzeuger ist in Los Angeles, Jared. Der ist Profimusiker, ist jetzt gerade mit Seal auf Tour, lustigerweise. Und der Eusi ist in Portland. Nathan, Josh und Chad wohnen Tür an Tür in Maryland, Ostküste der USA. Ich wohne in München. Silvia wohnt in Berlin. Das heißt, die Band ist sowieso so angelegt, dass es nicht so, wir proben nicht Donnerstagabend so. Sondern bei so einer Europatour funktioniert es so, die Band hat mit Chris Rakes einen Auftritt oder ein paar US-Auftritte vor dieser Tour. Die kommen also zusammen, Jared fliegt zur Ostküste rüber, die proben, spielen die Konzerte in USA und dann kommen die alle rüber. Wir haben einen Probetag hier, das ist meistens nur 1 oder 2 Tage, weil ich immer als der Nerd, der ich bin, sehr gut vorbereitet komme, weil ich finde, wenn man schon so viel Freiheiten hat und eine Band einem ermöglicht, so viel anders zu machen, wie man es eigentlich macht als Band, dann sollte man doch auch zumindest gut vorbereitet ankommen. Das war immer der unausgesprochene Deal. Mhm. Das heißt, ich komme sehr gut vorbereitet, ich probe halt ganz lahm zu Hause mit Kopfhörern, hör meine Band im Ohr und dann geht's auf Tour. Das heißt, wir machen alles sehr kompartmentalisiert. Also das ist dann halt ein 16-stündiger Probetag anstatt wochenlanges Proben zusammen. Okay. Aber die gucken schon, dass sie drüben so weit im Groove bleiben. Und ich komme dann in letzter Sekunde dazu, weil Zeit immer ein bisschen, Zeit ist so ein bisschen ein Luxus in meinem Leben. Das heißt, das ist alles sehr genau getimed.
Das ist ein gutes Stichwort, Zeit ist Luxus, weil du auch andere Dinge noch tust. Ganz, ganz vorne steht da, hast du jetzt auch mehrfach anklingen lassen, Yoga. Mhm. Du machst seit deiner Jugend, hast du dich schon mit Yoga beschäftigt. Ja. Und aktuell sieht es so aus, dass du deine Tätigkeit als Yoga-Lehrer mehr und mehr ausbaust.
Genau.
Wann hast du dich denn überhaupt so, also klar, mit Yoga bist du schon früh in Berührung gekommen. Wann hast du dich denn dazu entschieden, Yoga-Lehrer zu werden?
Ja, das ist, ich habe seit ich 7 bin, waren so Musik und Kampfsport meine zwei Hauptinteressen in meinem Leben. Und das hat sich nie wirklich geändert. Ich habe über den Kampfsport, den ich teilweise in meiner späten Jugend und so sehr intensiv betrieben habe, hatte ich eine Menge Verletzungen, so die einfach so als Mitte 20 irgendwann ein bisschen lästig wurden.
Welche Sportart war das?
Ich habe angefangen mit Vollkontakt-Karate, habe dann Taekwondo gemacht, dann Thai-Boxen, Kickboxen und bin dann bis zum klassischen Boxen. Alles, also ein recht weites Spektrum, aber immer Kampfsport gemacht, immer, mach's auch immer noch. Und mit Yoga hatte ich durch Shelter, die mich als 15-, 16-Jähriger wahnsinnig beeinflusst haben. Ich bin mittlerweile ganz gut befreundet mit den zwei Hauptakteuren von Shelter.
Muss man dazu sagen, eine Hardcore-Band.
Eine Hardcore-Band, wobei der Sänger und der Gitarrist beide auch mittlerweile sehr erfolgreich Yoga-Lehrer sind. Und Shelter haben mich praktisch auf gewisse Meditationsarten gebracht, auf indische Literatur und all diese Dinge. Und mein Kontakt zu Yoga war also nur erstmal nicht Bewegungsarbeit, sondern nur Meditation, alte indische Schriften, all diese Dinge. Und als dann diese Verletzungen durch den Kampfsport lästig wurden, ist mir dann irgendwann eingefallen, hey, es gibt ja auch noch Yoga als Bewegungsmodalität so. Und dann habe ich angefangen und habe dann sehr schnell sehr viel Sachen, ich hatte zum Beispiel Nackenprobleme von zu viel harten Kontaktkampfsport und konnte dann wirklich auf diesem Weg diese Sachen heilen. Und dann kamen halt Leute im Kampfsportgym. Hey, du hattest doch dieses Problem. Wie hast du das? Und so hat wiederum, ich hatte nie geplant, Yoga zu unterrichten. Und dann wurde das Unterrichten plötzlich über den Weg mehr Leute, die kamen. Dann plötzlich waren es mehr Leute, die kamen. Dann hat plötzlich jemand gesagt, hey, ich kenne jemanden in diesem Studio und so weiter. Und dann habe ich nochmal, um das zu fundieren, eine richtige Ausbildung gemacht, eine Yoga-Lehrer-Ausbildung und habe aber auch im Rahmen dieser Ausbildung beschlossen, nicht nur ein weiterer, in Anführungszeichen, Yoga-Lehrer zu werden, so wie man, wenn man jetzt Yoga bei YouTube eingeben würde, also diese gut gelaunten jungen Männer und Damen, die am Strand sich verbiegen, sondern ich wollte vom Tag 1, dass meine Musiker-Existenz und meine Kampfsport-Existenz, ich wollte das so authentisch wie möglich machen. Das heißt, das Gleiche, was ich bei Boys at Fire gerade gesagt habe, gilt auch für dieses Becoming Me, wurde das dann genannt, das Konzept. Das ist quasi ein eigenständiges Konzept, wo nicht bloß Yoga, sondern das kann auch sein, dass das Aspekte von gewissen Kampfsportbewegungen sind oder Hardcore-Atemübungen sozusagen und Musik ist ein sehr wichtiger Teil davon. Das heißt, alle Stunden sind mit Musik. Das ist nicht nur so indisches Geblubber manchmal, aber das kann auch plötzlich ein Depeche Mode Song sein oder ein Joy Division Lied oder so. Das heißt, diese Stunden schauen schon über den Yoga-Tellerrand hinaus. Nicht meine Definition von Yoga, aber das, was man als gemeinhin unter Yoga versteht, würden diese Becoming Me Stunden ein bisschen wilder wirken. Und definitiv mehr Arbeit sein. So. Und das insofern sehe ich auch ehrlich gesagt da unglaublich viel Parallelen zwischen, wer mich praktisch bei Boys at Fire live spielen sieht und als Lehrer in einem Seminar oder einer Unterrichtsstunde ist, wird durchaus Parallelen sehen. Es ist beides sehr schweißtreibend, es ist beides laut. Ich kann auch diese softe Yoga-Stimme nicht, weißt, dieses so, sondern es ist sehr energievoll und soll Energie schaffen. Und ich verdanke Yoga als nicht nur den Bewegungsmöglichkeiten, sondern der Meditation, den Atemübungen verdanke ich sehr viel. Und ich habe dann einfach ab einem gewissen Zeitpunkt so ein bisschen eine innere Pflicht gesehen, das Leuten zugänglich zu machen. Einfach, weil es mein Leben nicht bloß geändert, sondern wahrscheinlich gerettet hat, etwas, das Musik, einfach nur sich mit Musik beschäftigen, nicht konnte. Musik ist eine wundervolle Sache, die auch in meiner Yoga-Arbeit, wie gesagt, wichtig ist. Aber ich glaube, dass manchmal braucht man ein bisschen greifbarere Technologien, wie man sein Leben täglich ändern kann. Ja. Und da ist Musik manchmal, das kann ein guter Soundtrack dazu sein, kann einen motivieren vielleicht, aber ich glaube, es greift zu kurz. Manchmal muss man es dann runterbrechen und sagen, ja gut, aber was mache ich jetzt? Und da bin ich jetzt sehr froh, dass ich mit dieser zweiten Karriere mit Becoming Me Leuten ein bisschen greifbarere Technologien zur inneren und äußeren Veränderung da bieten kann. Und dass Musik immer noch stattfindet und immer noch ein schöner, wichtiger Teil in meinem Leben ist, ist einfach ein wunderschöner Bonus. Die Hauptarbeit ist allerdings mittlerweile das Lehren.
Okay. Merkst du denn auch, ich würde mal sagen, ich bin jetzt nicht so ganz tief drin in diesem Yoga-Ding, aber natürlich ist das so ein Thema, also das ist ja schon seit Jahren eigentlich so, dass es weiter wächst, dass sich Leute noch mehr dafür interessieren, Selbstwahrnehmung, Meditation und. Das heißt, wie du schon sagst, wenn du das bei YouTube eingibst, es gibt ganz viele so, und da denke ich, oder da war mein Gedanke auch, wenn du da wahrscheinlich wieder dann sagst, nee, so ist das nicht. Ich denke ja, da schon so deine Geschichte als Musiker, als durchaus erfolgreicher Musiker, ist ja dann auch hilfreich, um deine Kurse voll zu bekommen, um zu lehren, wie sie, oder du hast irgendwo, habe ich mal gelesen,
100% richtig.
Hardcore-Yoga,
genau.
Stichwort, so machst du?
Nee, also das ist nicht nur richtig, ich weiß, dass es so ist, ich weiß allerdings auch, dass Leute nicht wiederkommen würden, wenn es keinen Mehrwert hätte. Das heißt, das kann durchaus sein, dass ich gebe manchmal Seminare auch in Tourstätten. Ich habe auch zum Family First Festival ein ausverkauftes, großes Yoga-Seminar gegeben. Da waren natürlich Leute auch dabei, die noch nie Yoga gemacht haben. Einfach weil, hey, Robert von Boys at Fire bietet da was an, ich sportel vielleicht gerne, da gehe ich mal hin.
Okay, also soll das auch wirklich Fans sagen, ey,
absolut.
Zieh ich mir rein.
Und das ist für mich auch was Schönes, weil die Art, wie ich unterrichte und Becoming Me als Konzept, ist auch sehr dafür angelegt, dass es Leute, die musikbegeistert sind, abholt, weil Musik einen großen Stellenwert hat. Wir sprechen da von Sound Immersions, also Musik ist laut, präsent, soll einem da helfen, wirklich auch selber sich ein bisschen neu kennenzulernen, im Sinne von aus der Komfortzone so ein bisschen rauszukrabbeln. Und der zweite Punkt ist natürlich, dass es wunderschön ist, Leute an diese wichtigen Themen ranzuführen. Und wiederum, das Wirtschaftspsychologiestudium geht da natürlich genauso drin auf, weil am Ende des Tages ist es ja nichts anderes wie ein Coaching und Training mit Bewegung. Das heißt, Yoga, Boys It's Fire und mein akademischer Background ist untrennbar miteinander verbunden. Nicht, dass ich jetzt als Wirtschaftspsychologe bei Boys It's Fire irgendwelche Einflüsse nehme oder, aber Musik und Bewegung sind seit ich 7 bin die Pfeiler meines Lebens. Ich würde sagen, Musik, Meditation und Bewegung. Also man könnte die 3 M's sagen. Lustigerweise ist meine Frau, ich habe M hier am Arm tätowiert, das ist ein Spitzname, weil sie Mitterli heißt. Ja. Die 3 M's, eigentlich sind es 4 M's. Das wichtigste M ist Mitterli und dann Musik, Meditation und Movement, könnte man sagen. Okay. Und somit ist es ein wunderschön, jetzt rückblickend, wunderschön hat sich das entwickelt, dass diese Dinge sich gegenseitig so auch unterstützen und ich dann nicht so von verschiedenen Hüten sprechen muss, weil am Ende des Tages ist ja auch ein Boys It's Fire Konzert sehr viel Bewegung, schweißtreibend, Interaktion, Energie und genau dasselbe ist die Yogastunde, nur dass beim einen halt vielleicht 3000 Leute sind und in der Yogastunde vielleicht 30. Aber intensiv ist beides.
Ja.
Und ich bin super happy, dass das so schön Hand in Hand geht und du hast absolut recht, wenn Leute über den Weg zu einer Becoming Me-Stunde finde ich das ganz toll. Und wenn sie, die meisten meiner Schülerinnen und Schüler wissen nicht, dass ich in der Band spiele. Das ist aber nicht so, weil ich die Yoga-Stunden oft nicht wirklich die Plattform sind. Ich spiele da keine, das ist mehr elektronische Musik, die ich spiele. Das passt einfach zu diesen Bewegungsmodalitäten und zu diesen Atmungssachen besser. Das heißt, da bietet sich oft nicht so die Chance, aber dann kriege ich schon immer wieder mal Zuschriften.
Aber es ist ja schon sehr offensichtlich, wenn man deinen Namen bei Google eingibt.
Genau. Also wenn sich jemand, nur du würdest überrascht sein, wie doch dann separat diese Szenen sind. Aber wenn ich so als Musiker so einen eine Brücke schlagen kann zwischen Movement, Meditation und Musik, dann das ist wirklich die Rolle, in der ich mich am allerliebsten sehen würde. Mhm. Und zwar für beide Seiten. Wenn jemand, der aus diesem, vielleicht aus diesem nur Sport-Wellness-Umfeld kommt, für sich vielleicht bedeutungsvolle Musik auf dem Weg entdeckt, mit bedeutungsvoll meine ich, wo die Texte was bedeuten und so weiter, dann fände ich das cool. Und noch cooler finde ich es natürlich umgekehrt, Leuten, die eine Passion für Musik haben, vielleicht ein paar Technologien an die Hand zu geben, wie sie ihr Leben sofort verbessern können. Mhm. Im Sinne von Atmung, im Sinne von Meditation, im Sinne von Bewegung. Und das ist so die Rolle, in der ich mich sehe. Und da ist dieser Musiker, das ist nicht ein anderer Hut, das bin nur einfach ich. Nur, dass anders zum Vorschein kommt, eben nicht spielend, sondern lernend, aber die Intensität ist dieselbe.
Jetzt hast du eingangs ja schon erzählt, das fand ich ehrlich gesagt sehr abgefahren, dass du gesagt hast, ihr nehmt jetzt eine EP auf, indische Musik. Also das als Stichwort nehmen, so, was hast du denn grundlegend so in der nahen Zukunft überhaupt noch vor mit dieser Yoga-Sache?
Also die Yoga-Sache wächst beständig, muss ich sagen. Das ist aber auch wiederum, ich muss immer lachen, weil ich auch bei Yoga-Lehrern die gleichen Gespräche habe. Ich komme immer wieder an Leute, die auch lehren und sagen, ja, sie haben jetzt diesen Facebook-Boost, aber der hat noch nicht so viel Wirkung. Ich habe noch keinen einzigen Euro in Werbung investiert. Keinen. Also das wieder zum, nicht weil ich so ein toller Typ bin, der über dem allen steht, sondern einfach, weil ich denke, dass es organisch wachsen muss. Oder es ist nicht wert zu wachsen. Und ich habe das Glück, dass Leute in meine Stunde kommen, das wirklich so wie früher eine Band, es fühlt sich so ein bisschen an wie eine sehr DIY-Band. Leute sagen es weiter, Leute sagen, da gibt es so diese komische Yoga-Stunde, wo man sehr viel schwitzt und rumschreit.
Mit diesem Tätowierten.
Genau, mit diesem tätowierten Verrückten davon, der rumhüpft und begeistert ist. aber wiederum, meine Frau und ich sind Kundalini-Yogis, also das ist zwar nicht die Form, die ich unterrichte, meine Frau ist Kundalini-Yoga-Lehrer, das ist eine besondere Art von Yoga, das würde jetzt zu weit führen, das zu erklären, wen es interessiert, kann das einfach mal googeln. Und wir in unserem Haushalt laufen den ganzen Tag Mantras. Mitali ist auch halb, ihr Papa war indischer Musiker, so schließt sich der Kreis. Ein sehr, sehr wichtiger Einfluss auch für mich, der immer mir gesagt hat, dass es um die Passion für die Musik geht und um die Integrität und um die und nicht um das Ganze drumherum. Und der war wie so ein Lehrer in meinem Leben, Mitalis Vater, der leider dieses Jahr verstorben ist, was für uns alle und insbesondere auch mich und ein schwerer Schlag war, weil der mich so ein bisschen gerade gehalten hat, auch immer und immer wieder zu erklären, wie in der indischen Kultur das beschützt wird, dieses, das Musik, was Göttliches ist und was Heiliges ist und man das nicht totreden soll und nicht tot planen soll, sondern immer gucken soll, dass das Herz diese, dass man es 100% macht und den Rest einfach passieren lässt. Und das ist etwas, das sehe ich so ein bisschen als mein indisches Erbe an. Deswegen auch bei Boys at Fire, deswegen jetzt auch bei dem Projekt mit Mitali. Und das hat sich ganz organisch wiederum ergeben, dass wir einfach im Anschluss an Seminare, die wir gemeinsam geben, angefangen haben. Wir hatten eigentlich ursprünglich Mantras von Band gespielt, wo Leute dann mit singen konnten. Und dann hat Mitali irgendwann gesagt, das ist ein bisschen sinnlos, weil du spielst gern Akustikgitarre. Sie singt gern. Und dann haben wir angefangen, einfach diesen Teil der Seminare zu ersetzen. Und jetzt wurde es mehr. Und jetzt haben wir wir spielen jetzt am 16.11. bei einem Seminar, das wir geben wieder und sind jetzt eingeladen, auf verschiedenen so Yoga-Events umzuspielen und werden jetzt Anfang nächsten Jahres unsere erste 3-Song-EP rausbringen. Und das sind einfach sehr amerikanerlastige Akustik-Songs mit Gurmukhi. Das ist eine indische Sprache. Kommt aus der Punjab-Region, ist also nicht die Region, wo Mitalis Papa herkommt, sondern das Kundalini-Yoga ist aus dieser Region entstanden und deswegen sind die Mantras auch in dieser Sprache. Und ja, das ist auch was, wie bei Boys is Fire, gibt es keinen Sinn und Verstand, keine Planung, sondern wir machen das einfach, ja, abgefahren. Und solange Leute Lust haben, dazu zu kommen. Da ist es natürlich besonders schön, weil wie bei Boys is Fire-Konzerten ist auch diese Kirtans sind so angelegt, dass alle mitsingen. Das heißt, es ist nicht so, dass wir was präsentieren. Wir sind bloß der Motor. Aber dann am Schluss singt der ganze Raum. Und da wurde mir auch mal wieder bewusst, was ich an Boyz II Fire Konzerten so wertschätze, ist, dass das wurde mir durch das Kirtan-Projekt bewusst, weil ich mir dachte, wie kann das sein, dass 20, 30, 40 Leute in einem Raum, das hat so eine tolle Energie. Und dann wurde mir wieder bewusst, ja, weil es nicht um mich geht. Ich spiele und sing, aber jeder hat die Augen geschlossen und singt für sich. Und diese Mantren, manche Leute, die meisten in dem Raum wissen nicht, was die Bedeutung ist. Und trotzdem haben die eine Energie. Und dann ist mir bewusst geworden, dass das der Punkt ist am Boyz II Fire, den ich am meisten wertschätze. Dass es kein Ego-Ding ist. Das ist durch diesen zweiten Bassisten noch weniger eins geworden, weil diese Band gibt es sogar ohne mich. Und trotzdem, jeden Moment, den ich dabei sein kann, wenn so im Palladium Köln 5000 Leute Handful of Redemption mitsingen, dann ist es in dem Moment mehr wie bloß ein paar Typen, die sich selbst darstellen. Sondern dann hat der Text und die Musik unser Ego als Menschen transzendiert bis zum gewissen Grad. Und diesen Moment suche ich immer und immer wieder in einer Yogastunde, in einem Kirtan-Event oder bei einem Boyz II Fire Konzert. Ich habe in meinem Leben nämlich die Erfahrung gemacht, wenn ich zu viel über mich selber nachgedacht habe, über meine Befindlichkeiten, meine Erwartungen, dann wurde es immer schlecht. Dann wurden Erwartungen enttäuscht und es war nicht ganz so, wie ich es mir. Und ich habe gemerkt, dass wenn ich mal diese Verantwortung abgebe ans Universum, jetzt schwülstig gesprochen, und einfach Sachen passieren lasse und schaue, dass die Energie stimmt, unabhängig von dem, wer guckt jetzt auf mich oder wer sieht, dass ich beim Kirtan hier tolles Lick mit der Akustikgitarre spiele, interessiert keinen Menschen. Es geht nur um die Energie von diesen Mantras. Und auf diese Art, muss ich ganz ehrlich sagen, ist mir spät, aber zum Glück bewusst geworden, dass ein Boyz II Fire Konzert nichts anderes ist wie ein sehr, sehr lautes Kirtan. Nicht in Gurmukhi, nicht in Sanskrit, aber doch, dass die Songs uns als Egos transzendieren. Die Leute haben sich diese Songs zu Recht zu eigen gemacht und singen die textsicherer und lauter zurück, als wir sie von der Bühne runtersingen. Und dann, glaube ich, hast du ein wundervolles Konzert. Nur dann, wenn es nicht um Selbstdarstellung geht. Der Unterschied wird in jeder Yogastunde, bei jedem Konzert, merkst du als Teilnehmer oder Besucher den Unterschied. Du warst bestimmt auch schon auf Konzerten, wo du gemerkt hast, da verliert sich gerade jemand in seinem eigenen Sound und es ist mehr wie bloß, guckt mal. Und dann waren wir aber beide auch schon auf Konzerten, wo wir gesehen haben, okay, da wichst jemand auf seinem Instrument. Ja. Das ist eigentlich nur eine Ego-Ejakulation. Braucht kein Mensch. Leben ist viel zu kurz dafür. Ich suche den anderen Teil, den, wo sich Sachen verbinden in dieser Welt, die politisch, gendermäßig, alles ist so zerrissen und so furchtbare Themen, wo ich mir echt gewünscht hätte, dass mit 2019 wir schon so viel weiter sind als Menschheit, dass wir nicht mehr drüber sprechen müssen, ob das ein Problem ist, wie jemand sich fühlt oder wie jemand ist. Jeder soll doch sein dürfen, wie er ist und wo er sein will und all diese Dinge. Aber es gibt diese Momente, wo ich das Gefühl habe, dass es eine echte Verbindung gibt. Und dann transzendiert sowas auch dieses, das möchte ich dann nicht beschmutzen mit, ey, wie viele T-Shirts haben wir verkauft? Weißt du, so, wir verkaufen T-Shirts, wir verdienen mit T-Shirts Geld, tatsächlich. Ich schäme mich auch nicht dafür, meine Yogastunden kosten Geld. Das ist für mich auch eine Energieinvestition, die jemand beitragen muss, genauso wie ich meine Zeit und Vorbereitung investiere. Das heißt, das ist nicht so, dass ich finde, alle Konzerte von Boyz II Fire sollten kostenlos sein und ich schäme mich für jeden Euro. Ich will bloß, der Grund, warum ich es mache, ist nicht das. Geld ist nur, um die Logistik bereitzustellen, um unsere Crew anständig zu zahlen, um die T-Shirts fertigen zu lassen in einem Land, wo nicht ein kleines Kind die häkelt irgendwie. Aber mehr ist es nicht. Das, was ich suche, mein Incentive, warum ich Lehrer bin, warum ich Musiker bin, ist immer und immer und immer wieder diese Verbindung mit anderen. Und ich glaube ehrlich gesagt oder fürchte, dass das eine Sache ist, diese Suche wird mein ganzes Leben lang weitergehen. Diese Momente, wo ich merke, okay, das geht jetzt nicht mehr bloß um mich, das ist kein Narzissmus, das ist kein Ego-Gewichse, sondern das ist ein bisschen mehr. Und insbesondere die letzten 10 Jahre haben sich die Boyz II Fire Shows sehr so angefühlt wie elektrische Kirtan-Event.
Wow, krass. Ich glaube, das war einfach ein wunderbares Schlusswort. Wir sind jetzt nämlich schon an der berüchtigten Stunde angelangt, die meiner Meinung nach oder der Meinung vieler ein Podcast dauern sollte.
Ich fühle mich jetzt ein bisschen schlecht, dass ich nicht mehr Greifbares zu ich bin sicher, du hast aber auch Gäste, die das wieder wettmachen hoffentlich und die sehr prägnant und genau ihre Karrierepläne ein bisschen offenlegen können.
Ach, alles cool, alles cool. Also es war sicherlich ein Podcast mit reichlich Input, bisschen weniger Musikbranche oder Branche an sich, das ist aber überhaupt nicht schlimm, weil ich denke, der Podcast ist auch dafür da, den Horizont mal ein bisschen zu erweitern. Das ist dir vor allem sehr gut gelungen.
Wir sollten ihn titulieren, das Leben eines Musikers, der sich vor der Musikbranche versteckt, ja. Ist wahrscheinlich der passendste Titel.
Sehr gut. Ich habe eigentlich noch jede Menge andere Fragen, die klären wir jetzt aber nicht mehr. Vielleicht machen wir dann irgendwann nochmal einen anderen Podcast. Ich wünsche euch auf jeden Fall eine sehr, sehr coole Tour, die jetzt im November startet. 25 Jahre Boys Let's Fire.
In der Tat. Ne, ich freue mich sehr.
Sie wird sehr voll und sehr groß.
Sie wird sehr voll und sehr groß und es wird wie immer, wenn wir uns auf die Straße bewegen, hat es irgendwie so einen im positivsten Sinne Feier-Aspekt. Mhm. Also nicht jetzt feiern im Sinn von Alkohol trinken, was ich ja nicht tue, sondern feiern im Sinn von, dass man sich wirklich freut, zusammenzukommen und mit den Leuten. Ich meine, 25 Jahre in irgendeiner Beziehung ist eine lange Zeit. So.
Stimmt.
Und dass wir Typen es 25 Jahre miteinander ausgehalten haben, ist wirklich ein Mysterium, das wir gern ab und zu zelebrieren. Und ich bin begeistert, dass
gut.
Das stattfindet.
Fantastisch. Vielen, vielen Dank. Alles Gute.
Vielen Dank. Bis bald.
Mach's gut.
Ciao.
Tschüss. Ja, vielen Dank fürs Dranbleiben und Durchhören. Das war der Podcast mit Robert Ehrenbrand. Dieses Mal nicht ganz so zahlengetrieben, sondern da ging es auch eher dann um andere Dinge, die auch wichtig sind. Fand ich auch sehr spannend. Und Robert hat ja auch wirklich ein sehr spannendes Leben bislang geführt und führt das ja auch noch. Und ansonsten vielen Dank auch euch. Über 600 Abonnenten haben wir jetzt. Das klettert stetig richtig, richtig gut. Vielen, vielen Dank. Wenn ihr uns ein bisschen unterstützen noch wollt, dann gerne mit einer Bewertung auf iTunes. Da schreibt zum Beispiel Angelika Rust: Ich finde diesen Podcast super für alle, die nicht aus der Branche kommen und sich trotzdem dafür interessieren, wie es wirklich hinter dem Vorhang aussieht. Ich freue mich auf weitere Folgen. Das ist super. Oder es schreibt Schwab. Super informativ und das Hören macht auch noch Spaß. Gerne mehr davon. Wenn ihr mehr davon haben wollt, schickt mir auch gerne ein Feedback auf all unseren Kanälen. Auch gerne Vorschläge, Themenvorschläge, Gästewünsche. Bleibt weiter dran. Ich treffe mich in den nächsten Wochen auch nochmal zum Beispiel mit Mirko Gläser von Uncle M. Auch da, wenn es konkrete Fragen an ihn gibt, einfach schreiben. Ich versuche das dann mit einfließen zu lassen. Ich wünsche euch ansonsten noch eine schöne Woche. Macht's gut und ciao.